Kein Dorf? Dann ist das dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag mit Julia und Katharina.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Dorf, der Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag. Heute wieder mal mit uns beiden. Wer hätte das gedacht?
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr uns wieder zuhört.
Ja, wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns immer noch im Urlaub oder zumindest in der Urlaubspause sozusagen, in Anführungsstrichen. Auch wenn ihr uns hört, ist das hier immer noch vorproduziert. Wir leben sozusagen in der Vergangenheit hier gerade. Wir sind nämlich noch kurz vor Weihnachten. Ihr seid schon im neuen Jahr und wir machen ein bisschen weiter mit unseren Planungsfolgen, passend dazu, dass wir hier alles planen. Aber bevor wir damit starten, magst du ja vielleicht was ganz Kleines erzählen, was du quasi allgemein erzählen kannst.
Ja, kann ich. Und zwar ist mir diese Woche wieder aufgefallen, wie krass diese ersten Male mit Kindern sind. Also auch, weil es mein erstes Kind ja ist. Und diese Woche hat er das erste Mal sowas, ja, aufwendigeres, gebasteltes aus der Kita mitgebracht. Und er ist ja, das habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber basteln ist jetzt noch nicht so super interessant für ihn. Also er macht es dann so ein paar Minuten und dann interessiert er sich eher für andere Dinge. Und umso erstaunter war ich, als er dann einen Nachmittag nach Hause kam und mir ganz stolz sein Bild unter die Nase gehalten hat. Die haben mit Fingermalfarbe gemalt und haben dann irgendwann den Kindern die Hände komplett angemalt und dann so einen Abdruck gemacht. Und daraus haben sie dann so ein Rentier gebastelt.
Sehr süß.
Und da habe ich mich extrem drüber gefreut. Also das fängt jetzt so langsam an, dass er dann so ein paar gebastelte und gemalte Sachen aus der Kita mitbringt. Und ja, bin dann natürlich sehr, 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 sehr stolz und freue mich da riesig drüber und finde es halt super schön, diese ersten Male dann auch irgendwie so bewusst mitzuerleben. Genauso wie, dass wir diese Woche das erste Mal Verstecken gespielt haben. Das hat er jetzt irgendwie auch komplett verinnerlicht, wie das funktioniert. Und wir haben das tatsächlich auch zu dritt gespielt. Also er wollte dann quasi immer aussuchen, wer von uns sich versteckt. Und das fand ich auch zuckersüß. Dann hat mein Mann sich versteckt und mein Sohn und ich sind dann im Wohnzimmer geblieben und haben gezählt. Und dann hat er auch versucht mitzuzählen. Das hat er sich dann irgendwie auch schon abgeguckt, also noch nicht in der Reihenfolge. Es war dann meistens so 1, 2, 8, 10. Das hat er dann meistens gesagt. Aber das fand ich auch super süß und dass er dann auch losgelaufen ist und gesucht hat und sich mega gefreut hat, wenn er uns dann gefunden hat. Und wenn er sich selbst versteckt hat, dann hat er es noch nicht so lange ausgehalten, versteckt zu bleiben. Das war das Einzige, dass er dann manchmal schon hervorgesprungen ist, wenn es ihm zu lange gedauert hat, dass wir ihn gesucht haben. Das finde ich, ist irgendwie super schön, diese ersten Male so mitzuerleben und halt, ja, zu sehen, wie er sich weiterentwickelt und dass er jetzt einfach so viel spricht und dass er Verstecken spielen kann und gebastelte Sachen aus der Kita mitbringt, ist einfach komplett verrückt.
Ja, voll. Ja, ich kann das, ich kann da quasi direkt den Faden aufgreifen und sagen, ja, komplett verrückt. Ich finde es auch völlig absurd. Ich bin schon total sentimental, weil wir auf die beiden Geburtstage der Kinder zu rasen. Und wenn ihr das hier hört, dann stehen wir quasi kurz davor. Und die werden einfach zwei. Und was ich ehrlicherweise noch krasser finde, das zwei hatten wir halt schon einmal. Das klingt so blöd, weil natürlich ist es trotzdem was Besonderes, aber meine Große wird fünf. Also ich finde, fünf ist irgendwie so eine Zahl, keine Ahnung, die finde ich komplett abgedreht. Also ich weiß auch nicht, aber fünf, wie kann das einfach 5 Jahre her sein, dass sie auf die Welt kam? 5 Jahre her sein, dass ich schwanger mit ihr war? Dass ich irgendwie hochschwanger noch zu meiner Familie nach Wuppertal gefahren bin, um da noch Weihnachten zu feiern und wir noch gewitzelt haben, na, was ist, wenn das jetzt hier passiert, wir schon die Kliniktasche im Auto hatten, für alle Fälle vorbereitet waren, irgendwie, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das 5 Jahre her war und 5 Jahre her ist, so. Und dass wir einfach bald diesen Kindergeburtstag dann auch feiern und da jetzt schon richtig, ja, richtig quasi mitbestimmt und mitgestaltet wird, wie das alles abzulaufen hat. gerade ist auch das Nummer eins Thema bei jedem Kindergeburtstag in der Kita. Ich glaube, es ist normal. Ich finde es traurig, aber oder irgendwie, ja, tut es mir leid, dass das dann immer passiert, aber ich glaube, es ist normal. Ist dann immer, wenn du das jetzt sagst, dann lade ich dich nicht mehr zu meinem Geburtstag ein. Das ist gerade die Nummer eins Spruch, der hier auch tatsächlich zu Hause dann gesagt wird. Also heute hat mein Mann das abbekommen, dass meine Tochter dann gesagt hat, dann kannst du halt nicht zu meinem Geburtstag kommen. Wir haben ihr dann kurz erklärt, dass es ein bisschen unglücklich ist, wenn ihre Eltern nicht beim Geburtstag dabei sind, dass sie sich das vielleicht nochmal überlegen möchte und dass wir uns sicher sind, dass sie das so nicht meint und ne, haben ihr das Konzept erklärt. Aber nichtsdestotrotz, ja, ist es gerade ein Riesenthema Geburtstage und die Tage habe ich sie in die Kita gebracht und dann kam morgens ein anderes Mädchen und dort kriegte tatsächlich meine Tochter eine Geburtstagseinladung von einem dritten Mädchen. Und das zweite ist noch relativ neu in der Kita und saß da und war quasi am Boden zerstört und sagte so richtig aus tiefstem Herzen, Manu, ich kriege nie eine Einladung. Es hat mir so das Herz gebrochen.
Oh mein Gott.
Und jetzt muss ich ganz dreist auch noch sagen, wir haben sie auch nicht eingeladen. Und es ist irgendwie so.
Aber ich wollte gerade fragen, ob ihr sie nicht einladen
könnt.
Nein,
es war halt einfach, also ne, du kannst ja dann auch dich da, ja, bis zu einem gewissen Grad natürlich einmischen. Aber ja, es wurden hier auch eindeutig Namen genannt. Und ehrlicherweise, das ist auch so der super enge Freundeskreis. Und es sind schon 9 Kinder mit meiner Tochter 10. Und es ist echt.
Wow,
also es ist sowieso schon viel, viel mehr, als wir eigentlich wollen würden. Aber ich wüsste auch nicht, wen man streichen soll. Und tatsächlich, das Mädchen gehört leider nicht dazu. Kann sicherlich noch kommen, aber es ist einfach nicht der, ja, ist nicht so die engsten Bekanntschaften. Aber es tat mir auch so leid. Und ich dachte mir so, wow, dass wir jetzt schon auf diesem Niveau quasi unterwegs sind und dass da schon solche Themen existieren, finde ich irgendwie auch, um dein Wort aufzugreifen, komplett verrückt und finde das irgendwie sehr krass und bin wahnsinnig, ja, sentimental und denke mir so, ach Mann, wieso ist sie schon so groß oder beide, ne? Also klar, der Kleine, natürlich genauso, bei dem geht es mir auch so. Es hat nur irgendwie, finde ich, nochmal ein bisschen eine andere Dimension, weil sie das auch selbst so miterlebt und so viel kommentiert und so dazu.
Ja. 5, das ist wirklich verrückt. Als du es gerade erzählt hattest, musste ich auch dran denken, dass wir im Januar bei euch noch zu Besuch waren und du hochschwanger warst und wir gemeinsam gefrühstückt haben und dann noch so drüber gesprochen haben, wann könnte es jetzt losgehen und da hast du dann auch nicht mehr gearbeitet, da warst du dann im Mutterschutz und ich kann mich auch immer noch an das Foto erinnern, was du geschickt hast, als sie geboren wurde. Sie hatte so eine rosa-pinke Wollmütze auf.
Diese super niedliche Mütze, die da von Omas ehrenamtlich für alle Neugeborenen im Krankenhaus gestrickt wird. Die war wirklich der Knaller.
Es ist so krass, dass ich das alles noch im Kopf habe. Ich kann dir auch noch sagen, so wir saßen in der S-Bahn und sind dann zum Krankenhaus gefahren. Und ne, wie das dann war, als ich sie auf dem Arm hatte und so. Ich habe die Bilder alle noch im Kopf.
Ja, abgedreht.
Und jetzt ist sie einfach 5.
Ja, also ich wirklich, mir geht es auch so, dass ich die ganze Zeit halt denke, irgendwie ist das gerade alles erst her. Und wenn sie jetzt so Fragen, also sie fängt jetzt auch an, halt Fragen zu stellen, wie war das, wie war meine Geburt? Klar, ne, durch den kleinen Bruder auch ausgelöst, ist das jetzt schon ein bisschen länger Thema, aber ja, jetzt sind natürlich auch nochmal Geschwisterkinder in der Kita geboren und so weiter, also bei andere Geschwisterkinder von anderen Kindern. Und da ist das natürlich irgendwie Dauerthema. Ja, es ist irgendwie total verrückt und total abgedreht, weil ich kann mich, und das hast du neulich irgendwie gesagt, wenn wir im Urlaub sind, dann kann sich die Große vielleicht schon, hat dann vielleicht schon Erinnerungen an diesen Urlaub. Und tatsächlich ist eine meiner Erinnerungen, dass an meinem 5. Geburtstag ganz viele Leute zu mir gesagt haben, jetzt bist du eine Hand voll alt. Also, dass das irgendwie mehrfach kam. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwie dann zwischendurch gesagt habe, was heißt das eigentlich? So, weil alle haben zu mir gesagt, ne, du bist eine Handvoll alt. Und ich dachte mal, was soll das bedeuten? Was heißt denn das? Und ich habe das gar nicht verstanden, bis dann irgendwann einer gesagt hat, ja, weil 5 Finger eine volle Hand sind, bist du jetzt sozusagen eine Handvoll alt. Und daran kann ich mich noch so krass erinnern, dass ich mir denke, das wird wahrscheinlich wirklich so einer der ersten Geburtstage sein, den sie für immer in Erinnerung behält und ja, irgendwie total abgedreht. Also ja, ich kann mich nur wiederholen, das ist irgendwie komisch.
Ja, es ist völlig verrückt. Ich war auch heute mit einer Bekannten frühstücken, die schon eine Teenager-Tochter hat. Und da haben wir dann auch so ein bisschen drüber gesprochen mit welchen Herausforderungen sie so im Mama-Alltag zu kämpfen hat. Und ich dann irgendwie auch dachte, ich kann mir das einfach sowas von überhaupt gar nicht vorstellen. Und aber es kommt ja irgendwann. Und ich kann mir jetzt auch noch nicht vorstellen, wie er ist, wenn er 5 ist, wenn er dann so ein Vorschulkind ist. Ja. Aber ne, ich sehe es ja an deiner Tochter, dass es einfach so schnell geht. Und ja, ich meine, ne, das sagen, glaube ich, alle Eltern. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, als er frisch geboren war, wie er dann als 2-Jähriger ist. Mhm. Und jetzt sind wir schon da, dass er über 2 Jahre alt ist. Also es ist wirklich, dieser abgedroschene Spruch ist wirklich wahr, dass die Zeit mit kleinen Kindern so rennt, ja, ist wirklich verrückt.
Voll. Bei uns ist übrigens Versteckenspielen aktuell 2-2-2, komme. Also, ja, auch da,
süß,
auch da sind wir auf einer Linie auf jeden Fall. Ich kann das sehr nachvollziehen.
Es ist so süß, sehr, wenn sie jetzt anfangen, so ein Mengenverständnis zu bekommen, weil er dann auch anfängt, die Treppenstufen zu zählen hier im Hausflur. Und dann immer 1, 2, 8.
Ja, bei uns ist alles 2.
Ist es, glaube ich, gar nicht. Ja, ist wahrscheinlich alles nicht abgucken.
Alles gut. Auf jeden Fall ist es klar, dass man was zählen kann. Das ist doch schon mal super. Ja. Bei uns ist alles 2. 2, 2, 2. Ja. Und es ist auch immer so. Also es sind immer nur diese 3 Zweien. 2, 2, 2 und dann hört er auf.
Es passt ja auch. Sie sind ja auch 2 Jahre alt. Ja, genau. Reicht es auch, wenn sie die 2
finden. Finde ich auch, ist recht völlig. Okay, Schluss mit dem Schwärmen darüber oder mit der, weiß ich auch nicht, Sentimentalität darüber, dass unsere Kinder einfach zu schnell zu groß werden.
Mhm.
Ab ins Thema. Heute geht's bei uns um was eigentlich gar nicht so weit von dem entfernt ist, was wir gerade gesagt haben, nämlich irgendwie ja das Leben mitbekommen und gleichzeitig arbeiten müssen oder so ähnlich. Ja, irgendwie das alles unter einen Hut kriegen. Work-Life-Balance ist das Stichwort, beziehungsweise, damit kann ich mal direkt starten. Ich bin über was ganz Neues gestolpert, war mir gar nicht, der Begriff, den kannte ich gar nicht, obwohl ich das Konzept total kenne, weil ich es lebe quasi, nämlich Work-Life-Blending.
Mhm.
Bist du da schon mit konfrontiert gewesen?
Ja, habe ich auch schon Sachen zu gesehen und gelesen.
Ja, es war mir, also falls es noch jemand da draußen so geht wie mir, also ich hatte das tatsächlich noch überhaupt nicht gehört, diese Begrifflichkeit, obwohl ich wirklich genau das mache. Das ist quasi die Work-Life-Balance neu gedacht, könnte man sagen, nämlich das Ganze irgendwie so flexibel zu gestalten, dass Leben und Arbeit teilweise ineinander fließen. Sowas wie ich arbeite von zu Hause aus und kann meine Arbeit flexibler legen, weil mein Mann auf Dienstreise ist und ich meine Kinder deshalb morgens zur Kita bringe und deswegen meinen Frühdienst nicht starten kann, sondern ich starte halt später und höre dementsprechend später auf zu arbeiten. Das wäre jetzt so mein klassisches Modell für Work-Life-Blending. Fand ich auf jeden Fall irgendwie spannend und habe mich dann noch mal ein bisschen eingelesen, nämlich dass der Unterschied vor allen Dingen darin besteht, dass beim Work-Life-Blending die Gefahr größer ist, das nicht mehr trennen zu können und dass man eben gar nicht so eine Balance hat, sondern dass der Stressfaktor sich irgendwie höher auswirken kann, wenn man das halt nicht schafft, auch Grenzen zu setzen. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, was finde ich jetzt eigentlich besser? Also ich bin, glaube ich, für mich nicht so zu so einem richtig guten Ergebnis gekommen.
Ich glaube ich auch nicht. Jetzt, wo du es so ansprichst. Also ich habe die ganze Zeit auch darüber nachgedacht, als du das jetzt nochmal erklärt hast, dass ich ab und zu auch auf LinkedIn unterwegs bin und da das Thema Work-Life-Balance oder Work-Life-Blending auf jeden Fall auch sehr intensiv diskutiert wird. Und da gibt es tatsächlich auch, ich würde mal sagen, führende Stimmen in der Wirtschaft, Managerinnen, Manager, die sagen, dass dieses Konzept Work-Life-Balance veraltet sei und dass es doch am Ende nur um eine Life-Balance geht. Und das geht ja auch in die Richtung, die du gerade erklärt hast, nämlich, dass man nicht mehr so sehr eine Grenze zieht zwischen Work und Life, sondern dass man den Ansatz vertritt, dass Work auch zum Life gehört und dass man das deswegen nicht so trennt. Und ich habe da für mich, glaube ich, auch noch nicht so einen Ansatz gefunden, den ich jetzt hier irgendwie erklären kann, weil ich auch immer schwanke zwischen, ich schätze Flexibilität und Freiheit sehr, aber wie du schon gesagt hast, das führt gleichzeitig dazu, dass es dann sehr schwer fallen kann, Grenzen einzuhalten. Und ja, dass man Grenzen dann, dass man die selbst überschreitet, dass die vielleicht auch überschritten werden im privaten oder im beruflichen. Das heißt, ich habe da für mich jetzt auch noch nicht so eine Lösung gefunden, aber finde es total interessant, darüber nachzudenken und sich eben zu überlegen, okay, ist mein Modell tatsächlich, dass ich die beiden Bereiche sehr stark voneinander trenne und dass ich mich auch an gewisse Uhrzeiten halte, also dass man wirklich sagt, okay, um 18 Uhr mache ich den Laptop aus oder verlasse das Büro und dann habe ich bis zum nächsten Morgen wirklich nichts mehr mit der Arbeit zu tun. Oder ob man da eben so ein bisschen flexibler aufgestellt ist und eben sagt, okay, aber ich habe vielleicht am Nachmittag irgendwie eine längere Pause gemacht, um meine Kinder aus der Kita abzuholen. Und deswegen investiere ich dann abends nochmal Zeit in meine Erwerbsarbeit. Also da gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten Modelle. Und ja, vielleicht können wir die Folge heute so ein bisschen nutzen, um vielleicht die Vor- und Nachteile der Modelle so ein bisschen aufzudröseln und von unseren eigenen Erfahrungen zu erzählen. Weil du ja tatsächlich schon zwei Elternzeiten hinter dir hast. Das heißt, du bist dann auch zweimal wieder in den Job eingestiegen und hast Erfahrungen darin, wie man Privatleben und Berufsleben irgendwie miteinander verbindet. Ja, und ich kann da, glaube ich, auch ein bisschen was zu erzählen.
Auf jeden Fall. Was ich tatsächlich total krass finde, ich meine, wir machen ja hier einen Podcast hauptsächlich für Eltern. Und was mir in dem Ganzen, was ich so gelesen und recherchiert habe, dazu aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich bei Work immer nur darum geht, dass man von einer Erwerbstätigkeit spricht. Ich meine, eigentlich sind wir ja ein bisschen weiter schon, weil wenn man sagt, man geht von einer Work-Life-Balance aus, dann geht es eigentlich darum, dass man quasi genug Freizeit, genug schöne Dinge im Leben hat, genug Zeit für sich selbst hat, um die Batterien dafür aufzuladen, beim Work-Bereich halt wieder ganz viel geben zu können, ganz viel abarbeiten zu können, was auch immer. Und ich finde halt so krass, dass Work immer noch als fast ausschließlich erwerbstätige Arbeit definiert wird. Und wenn wir aber von Care-Arbeit mittlerweile ja sprechen und irgendwie wissen, dass eben auch Haushalt Arbeit macht und Arbeit ist, dann finde ich, passt dieses System ja eigentlich fast nicht mehr. Also für Eltern eigentlich so gut wie gar nicht, weil wo findet da halt noch Life dann statt, wenn man halt das rein als, oder wo, ja, wo ist da noch Platz quasi für Balance, wenn das alles gar nicht als Arbeit anerkannt wird, ne?
Ich glaube, das ist tatsächlich genau der Punkt, den super, super viele Familien diskutieren, der zu Konflikten führt, der vielleicht auch dazu führt, dass man ja, die Bereiche irgendwie nicht so gut miteinander verbinden kann. Weil ich glaube, viele von uns interpretieren das dann so, dass Work die Erwerbsarbeit ist und Life ist quasi alles andere, was dann stattfindet. Und dass dann aber super wenig Zeit am Ende dafür übrig bleibt, dass man für sich selbst was macht, was nichts mit Erwerbsarbeit und nichts mit Care-Arbeit zu tun hat, das fällt dann halt häufig hinten runter, ist so meine Wahrnehmung. Mhm.
Ja, also mir geht es im Grunde genommen nicht anders, ne? Also ich bin da auch voll immer noch mit drin, obwohl ich diese ganzen, obwohl ich komplett der Überzeugung bin, dass Care-Arbeit, Haushalt auch Arbeit ist, dass das unabhängig davon, ob man jetzt tatsächlich Geld verdient oder nicht, auf das Konto in Anführungsstrichen der Familie insofern einzahlt, als dass man eben Aufgaben abnimmt, die anfallen und ob diese Aufgaben jetzt entlohnt werden oder nicht, ist erst einmal für die reine Energieverteilung innerhalb der Familie irrelevant. Also natürlich ist es wichtig, dass irgendwie Geld reinkommt, na klar. Aber es bringt ja auch nichts, wenn eine Person dann zu Hause zwar kein Geld verdient, aber komplett ausbrennt. Also das bringt die Familie ja letztendlich auch nicht weiter. Und ich glaube, wenn man halt davon ausgeht zu sagen, okay, es gibt irgendwie einen Aufgabenpool, der liegt bei 100% und das muss halt irgendwie abgedeckt werden. Und dafür gibt es im Idealfall mindestens mal zwei Personen, leider ja oft nur eine Person sogar, die diese ganzen Aufgaben irgendwie erledigen muss. Und ja, das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, glaube ich, dafür bräuchte es fast eine neue Definition, indem man halt wirklich sagt, Life ist alles das, was man wirklich nur für sich tut und was man vielleicht noch für oder mit seiner Familie erlebt. Da gibt es auch ganz viele schöne Leben-Momente, ganz viele schöne Momente, in denen man gemeinsame Zeit hat, in denen man Freude empfindet. Natürlich sollte das, also kann das auch mit reingezählt werden, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man wirklich überhaupt gar keine Arbeit, keine Verantwortung, keine, weiß ich nicht, keinen Druck, keine Aufgaben haben möchte, dann ist es als Eltern eigentlich nur der Bereich, wo man wirklich für sich mal eine Weile ist und was ganz Schönes erlebt und wirklich nur was tut, was einem selbst gerade gut tut.
Ja, sehe ich auch so. Ich fand auch das Thema Work-Life-Balance und eben diese Balance hinzubekommen wesentlich einfacher und auch einleuchtender als Konzept, als ich noch keine Mama war.
Ja, definitiv.
Da war das für mich total logisch, dass ich halt wusste, okay, Work ist einfach alles, was mit meinem Job zu tun hat und Life ist quasi das, was dann an Zeit noch übrig bleibt. Und natürlich hat man auch als alleinstehende Person oder wenn man in einer Partnerschaft lebt, Dinge, um die man sich dann kümmern muss. Aber ohne da allen Nicht-Eltern zu nahe treten zu wollen, also aus eigener Erfahrung kann ich einfach sagen, dass die Liste wesentlich kürzer ist, vor allem was den Mental Load angeht. Und dass ich es da immer einfacher fand, das irgendwie gut miteinander zu kombinieren, weil ich eben wusste, okay, ich arbeite 40 Stunden die Woche, manchmal vielleicht auch länger, wenn besondere Projekte anstehen oder so. Aber ich habe auf jeden Fall die Wochenenden und kann mir die frei einteilen. Ich habe theoretisch jeden Abend nach Feierabend, den ich mir gestalten kann, wie ich das möchte. Ich kann die Urlaube so gestalten, wie ich das möchte. Und ich finde auch, sobald dann Familie mit ins Spiel kommt und da einfach so viele andere Verpflichtungen mit einhergehen, wird es total schwierig, diese Bereiche voneinander abzugrenzen und eben auch Zeit für den einen und für den anderen Bereich dann zu finden.
Auf jeden Fall. Ja, ich würde es tatsächlich vielleicht auch gar nicht nur in Anführungsstrichen auf Eltern eingrenzen, sondern auf alle, die halt in irgendeiner Form einen Pflegejob noch machen oder die in irgendeiner Form Care-Arbeit leisten, weil sie ab und zu ihre Enkel betreuen oder, weiß ich nicht, Nichten und Neffen, Kinder von Freunden, wie auch immer. Das ist ja immer noch was, wo man dann auch Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, in dem Moment, wo man eben in dieser Verantwortung ist, kann man gar nicht komplett abschalten. Egal, ob man, wunderschöne Zeit erlebt. Natürlich ist das so. Also wir haben super viel Familienzeit und also was heißt super viel Familienzeit? Aber wenn wir Zeit haben, dann nutzen wir die in aller Regel als Familie und das ist uns beiden, also mein Mann und mir, super wichtig und von dieser Zeit profitieren wir total und ich würde das überhaupt nicht als Arbeit bezeichnen und nichtsdestotrotz sind es eben immer Aufgaben, die anfallen, ne? Und sei es irgendwie aufpassen, Essen vorbereiten, Windeln wechseln, was auch immer da anfällt, es sind halt Aufgaben und auch durchaus Aufgaben, die ich jetzt nicht immer gerne mache, ne? Auch wenn das alles dazugehört und auch wenn das alles richtig und wichtig und normal ist und natürlich, ne, ganz viele sagen dann, ja, du hast dir das aber ausgesucht. Ja, natürlich habe ich mir das ausgesucht und ich freue mich auch drüber und ich profitiere auch an ganz vielen Stellen davon. Aber ich glaube, man darf das halt nicht vergessen zu sagen, wenn wir hier heute über Work-Life-Balance sprechen, dann sprechen wir in aller Regel über Work-Life-Balance für Eltern oder solche, die halt in anderer Form noch Care-Arbeit leisten. Und dass wir ja glaube ich, dann sagen müssen, live oder leben ist wirklich das, was stattfindet außerhalb davon. Also was stattfindet, wenn ihr nur was für euch tut oder wenn wir nur was für uns tun.
Hm. Ja, und dass wir ja auch aus einer Perspektive sprechen, du noch mehr als ich jetzt. Durch unseren Umzug hat sich die Situation ja zum Positiven verändert, aber auch ohne großartiges Supportsystem, ne? Mhm. Also das Supportsystem, was wir ja hauptsächlich haben, ist die Kita, wo unsere Kinder dann tagsüber betreut werden. Aber wir haben ja beide keine festen Nannies oder Babysitterinnen oder Großeltern, die einen festen Tag in der Woche haben, um was mit den Kindern zu unternehmen. Also bei uns, muss ich sagen, hat sich das jetzt schon verändert, weil die Patentante meines Sohnes und auch mein Schwager hier in Leipzig wohnen und die wirklich super gerne Zeit mit unserem Sohn verbringen. Und wir jetzt in den fast 4 Monaten, die wir hier in Leipzig wohnen, schon mehr Live-Zeit hatten als die 2 Jahre in Berlin. Das muss ich schon sagen. Aber ich glaube, das ist auch nochmal wichtig festzuhalten, aus welcher Perspektive wir das sagen, ne? Und dass es gerade für Eltern, die nicht das Dorf um sich herum haben, nochmal eine ganz andere Nummer ist, diese Work-Life-Balance in irgendeiner Form hinzubekommen.
Wie sieht es denn bei dir aus, wenn du sagst, da habe ich wirklich Zeit für mich? Also vielleicht reden wir auch nicht von Leben in dem Fall, weil ich finde, das ist super schwer. Leben ist ja alles, was stattfindet irgendwie. Und dazu gehört auch die Arbeit. Das kann ja auch Spaß machen, das kann ja auch mal schön sein, das kann auch erfüllend für einen selbst sein und so weiter. Aber was ich meine, ist wirklich Zeit für einen selbst. Also wann hast du die? Wie nimmst du dir die?
Also, ich glaube, als erstes kann ich sagen, dass das unregelmäßig stattfindet. Ich habe jetzt keinen festen Tag in der Woche oder einen festen Tag im Monat. Was uns hilft, ist, dass wir uns versuchen, immer sonntagsabends hinzusetzen und die Planung für die Woche zu machen und dass wir uns auch angewöhnt haben, uns da quasi Me-Time einzuplanen, die dann entweder mein Mann hat oder die ich dann habe. Und diese Woche war das zum Beispiel, dass ich heute Vormittag mit einer Freundin frühstücken war. Und das ist so eine Zeit da, ja, die habe ich dann komplett für mich. Also da wusste ich, den Vormittag möchte ich irgendwie gerne für mich nutzen und ich verabrede mich und ich möchte frühstücken gehen. Und ich hatte natürlich mein Handy neben mir liegen, falls die Kita anruft, ne? Das ist ja, hat man ja trotzdem irgendwie im Hinterkopf, aber das ist so die Zeit, die ich dann komplett für mich hatte. Oder letzte Woche sind mein Mann und ich auf einem Weihnachtskonzert gewesen und da hat dann mein Schwager auf unseren Sohn aufgepasst, also wo wir dann auch so gemeinsame Me-Time hatten. Also ich glaube, so würde ich das definieren. Also immer die Zeit, wo ich weder für meine Erwerbsarbeit verfügbar bin, noch für die Care-Arbeit. Und das ist in der Regel dann, wenn mein Sohn von irgendwem anders betreut ist. Also entweder er ist in der Kita und ich muss in der Zeit dann keiner Erwerbsarbeit nachgehen, so wie das heute war. Oder wir haben dann jemanden, der auf unseren Sohn aufpasst in den Abendstunden und können da was machen. Ja.
Mir geht das ja ganz oft so. Ich meine, das ist ja quasi auch ein Thema, was dauerhaft in unseren Sprachnachrichten wieder auftaucht. Mhm. Dass ich mit dieser Zeit, wenn sie denn da ist, ganz schlecht umzugehen weiß. Und ich fürchte, dass das auch so ein, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur ein Mama-Ding. Ich will jetzt hier keine Klischees fördern. Oder eher ein Mama-Ding. Vielleicht ist es auch ein Eltern-Ding in vielen Fällen. Oder vielleicht kommt es einfach darauf an, wie man sich aufteilt. Aber ich habe ein großes Problem damit, diese Zeit dann auch wirklich für mich zu nutzen. Ich kriege das ganz oft nicht hin, weil ich immer noch Aufgaben sehe. Und wenn dann so ein Moment da wäre, weiß ich nicht, mein Mann ist mit den Kindern unterwegs und oder ne, wie du es gesagt hast, ich habe auch Ausgleichstage, weil ich manchmal am Wochenende arbeite, dann fallen die halt auf unter der Woche. Mein Mann ist bei der Arbeit, meine Kinder sind in der Kita. Und jetzt hätte ich eigentlich die Zeit zu sagen, jetzt mache ich was für mich. Und dann liegt hier aber noch so viel, was ich ja auch noch alles machen könnte. Und ich rechne das dann immer, in Anführungsstrichen, so, dass ich denke, na, wenn ich das jetzt alles schon schaffe, dann muss ich nachher nicht Dinge nebenher machen, sondern habe dann Zeit für die Kinder. Aber fülle halt selten dabei irgendwie, oder erfülle dabei selten mal meine wünsche. Das gelingt mir ganz oft überhaupt nicht. Also ja, es ist dann auch so, dass es keiner erwartet, sondern dass es einfach wirklich mein eigenes Ding ist, dass ich das nicht hinkriege, zu sagen, okay, und jetzt mache ich einfach mal, nehme ich mir bewusst was Schönes vor, nur für mich.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich musste das, glaube ich, auch erst lernen. Und ich bin da auch immer noch nicht wahnsinnig gut drin, würde ich sagen. Was mir immer hilft, ist, dass ich mir dann was vornehme, was nicht zu Hause stattfindet. Weil da geht es mir genauso wie du, dass ich dann irgendwie die To-Dos hier sehe. Und dann kann ich das gar nicht genießen, wenn ich mir jetzt vornehmen würde, so, ich setze mich jetzt hin und lese ein Buch. Und wenn aber hinter mir der volle Wäscheständer steht, dann denke ich mir so, eigentlich sollte ich irgendwie erst die Wäsche wegsortieren. Und dann kann ich mich auch irgendwie nicht auf das Buch konzentrieren, wenn ich halt sehe, dass ich irgendwie noch ganz viele Sachen erledigen muss. Also bei mir funktioniert es auch am besten, wenn ich mir dann irgendwas vornehme, was quasi nicht zu Hause stattfindet. Und ich war auch, bin ich ehrlich, kurz davor, das Frühstück heute Morgen abzusagen, weil ne, es ist ja eine vorproduzierte Folge, wir sind eine Woche vor Weihnachten. Meine To-Do-Liste ist noch richtig lang, aber das war schon länger ausgemacht und dann dachte ich mir ganz ehrlich, es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt irgendwie voll gestresst in die Weihnachtsfeiertage gehe und keine Energie mehr habe. Also versuche ich mir jetzt irgendwie noch diese eine Insel zu gönnen und gehe jetzt 2 Stunden frühstücken und danach ist immer noch Zeit, bis mein Sohn aus der Kita kommt, um gewisse Dinge zu erledigen. Und ich glaube, der andere Punkt ist, dass wir natürlich auch, da sind wir uns, glaube ich, auch ähnlich, sehr hohe Ansprüche an uns selbst haben. Und ich finde es total gut, dass du sagst, wenn die Kinder aus der Kita kommen, dann sollen die meine ungeteilte Aufmerksamkeit bekommen und dann will ich Zeit mit denen verbringen. Das geht mir auch so und ich versuche das auch in den allermeisten Fällen so umzusetzen. Gleichzeitig denke ich, dass es auch okay ist, wenn man das dann mal einen Nachmittag nicht macht, weil man den Vormittag für sich selbst genutzt hat. Und ne, dann ist es auch nicht schlimm, wenn die Kiddies dann mal 20 Minuten alleine spielen und man dann halt die Wäsche aufhängt, weil man das am Vormittag nicht geschafft hat. Also ich glaube, sich da so ein bisschen rauszuzoomen und zu überlegen, ja, was passiert denn, wenn ich jetzt mir Zeit für mich nehme heute Vormittag und ich verschiebe die Aufgabe in den Nachmittag, wenn die Kinder mit dabei sind. Du bist ja trotzdem da, ne? Du bist ansprechbar für die, die wissen, ne, wenn du jetzt irgendwas aufräumst oder Wäsche machst oder so, dass es ja auch eine begrenzte Zeit ist und dass du dann immer noch Zeit hast, mit ihnen zu spielen und dann Abendbrot zu machen und so. Also ich glaube, dass wir da manchmal auch sehr streng mit uns selbst sind.
Ja, ganz sicher sogar. Ich glaube, auch da ist das schlechte Gewissen halt oft mit dabei, was eigentlich unbegründet ist. Also ich habe es auch tatsächlich später für die Tipps aufgeschrieben. Und das ist was ich auf jeden Fall auch selbst lernen muss und kann und darf, dass man nicht andauernd mit einem schlechten Gewissen leben muss, weil man irgendwas von den 1000 Sachen gerade nicht zur Perfektion betrieben hat. Ja, aber finde ich super, super schwierig, gerade wenn es darum geht, irgendwie so einen Ausgleich zu schaffen, dann, ja, das klingt jetzt sehr selbstlos, ist bestimmt auch nicht immer, aber in den allermeisten Fällen würde ich sagen, ist mein Ausgleich immer das Letzte, was passiert oder das Erste, was hinten runterfällt im Zweifelsfall, wenn es halt nicht reinpasst. Also, um mal ein Beispiel zu nennen, mein Mann fährt jetzt 3 Tage auf Dienstreise, was natürlich irgendwie auch okay ist und was passiert und worauf er jetzt natürlich auch nicht unbedingt einen Einfluss hat. Nichtsdestotrotz ist das halt in der letzten Woche vor Weihnachten, du hast es selbst gesagt, suboptimal. Am Wochenende kommen meine Schwiegereltern, wo ich jetzt einfach auch Dinge vorbereiten muss, in Anführungsstrichen, die noch zu tun sind. Und das halt irgendwie jongliere mit Job, mit Kindern ohne Mann für die nächsten 3 Tage, finde ich super schwierig. Und das Erste, was runtergefallen ist, ist, ich hätte diese Woche eigentlich meine letzte Gesangsstunde mit meiner aktuellen Gesangslehrerin, die leider aufhört, und werde das nicht wahrnehmen können, weil ich auf die Kinder aufpasse. Werde aber, weil ich auch ein schlechtes Gewissen habe, die letzte Gesangsstunde komplett fallen zu lassen, morgen beide Kinder einpacken, hinfahren, mich verabschieden und bedanken, ein Geschenk dalassen, was ich auch noch irgendwann morgen zwischendurch organisiere, weiß ich noch nicht so genau, einen Strauß Blumen, werde den dann abgeben und werde zurückfahren. Also eigentlich hat da keiner was von. Also weder meine Gesangslehrerin hat da jetzt großartig was davon, dass ich da für 5 Minuten auftauche, Die könnte auch eine Pause in der Zeit machen, wenn ich meine Gesangsstunde halt offiziell absagen würde oder vielleicht sogar eher Feierabend. Wobei zumindest das habe ich ihr geschrieben, wenn es nicht reinpasst, soll sie sagen. Aber ja, das ist ne, für die Kinder ist es eine doofe Aktion. Rein ins Auto fahren, raus aus dem Auto, was abgeben, wieder rein ins Auto, wieder zurückfahren. Noch dazu zu einer Uhrzeit, wo es eigentlich Abendbrot geben würde. Und für mich ist es eigentlich der Stress pur, weil wir vorher auch noch schnell einen Strauß Blumen besorgen müssen. Also alles blöd, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ja, es ist das Erste, was halt runterfällt, ne? Dann zu sagen, okay, gut, dann habe ich halt morgen eigentlich keine Pause und keine Freizeit und sowieso schon mal nicht meine Gesangsstunde. Ja, ich glaube, da kann ich noch dran arbeiten, sollte ich dran arbeiten. Und ich denke, das geht halt vielen so.
Ja, gerade die, die eben kein Dorf haben. Ja. Ich glaube, bei denen ist es am extremsten. Das höre ich auch immer wieder, wenn ihr uns aus der Community irgendwie Feedback gebt. Die Freundin, mit der ich heute Morgen frühstücken war, die hört auch unseren Podcast. Liebe Grüße, wenn du das hörst. Und die hat es sehr, sehr ähnlich berichtet. Und die Kinder sind eine ganze Ecke älter als unsere Kinder. Also die hat eine Teenager-Tochter und die kleine Tochter ist, ja, die ist ein bisschen älter als deine, 5,5 oder 6, glaube ich. Aber sie sagt, dass es nach wie vor so ist, dass die ihren Alltag krass durchorganisieren müssen, dass da auch wenig Raum für Spontanität und Flexibilität bleibt, weil die zum Beispiel auch beide in Berufen arbeiten, wo Homeoffice nicht unbedingt immer möglich ist. Ich glaube, das spielt da auch noch total krass mit rein, dass wir in der privilegierten Situation sind, viel von zu Hause arbeiten zu können. Und dann kann man eben sich den Tag irgendwie anders einteilen. Da kann man vielleicht zwischendurch irgendwie noch andere Dinge erledigen, weil man eben nicht diese festen Arbeitszeiten einhalten muss, sondern am Ende irgendwie, klar, irgendwie auf die Stunden kommen muss. Aber dass es ja dann meistens egal ist, zu welcher Zeit man die Stunden dann irgendwie ableistet. Und ja, da spielen super viele Faktoren mit rein. Und sie hat genau das berichtet, was du jetzt auch erzählt hast. Das Erste, was hinten runterfällt, ist dann die Freizeit, die man für sich selbst braucht oder die man für sich als Paar braucht. Obwohl das ja gerade so wichtig ist. Aber ja, ich glaube, da haben wir leider auch keine gute Lösung für, außer dass man versuchen kann, sich da in irgendeiner Form Unterstützung zu holen, wenn Freunde und Familie als Betreuungspersonen rausfallen und man vielleicht auch nicht unbedingt die Kinder von Fremden betreuen lassen möchte, dass man sich dann vielleicht versucht, irgendwie andere Dinge abnehmen zu lassen. Ne? Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass man vielleicht über eine Haushaltshilfe nachdenkt, wenn das finanziell möglich ist, dass man den Wocheneinkauf nach Hause liefern lässt, damit man ja, nicht noch irgendwo hinfahren muss und die, mir geht's immer so, dass ich dann nach so Supermarkt und so völlig überreizt bin und mich das auch irgendwie nochmal Energie kostet. Also vielleicht gibt's da so ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann, aber ich glaube, wir müssen uns auch nicht schönreden. Es ist einfach eine richtig, richtig krasse Zeit, wenn man, ja, Mitte 30, kleine Kinder, man will im Job erfolgreich sein, man will die Kinder bedürfnisorientiert erziehen. Wir machen da ja auch vieles anders als unsere Eltern und machen uns da viele Gedanken. Das ist vielleicht auch so ein Millennial-Ding, ne, was viele von euch da draußen nachvollziehen können. Da kommen einfach so, so viele Sachen zusammen, dass dann Selbstfürsorge sehr schnell hinten runterfällt.
Auf jeden Fall. Du fängst ja jetzt im Januar einen neuen Job an, das hast du ja hier auch häufig schon erzählt. Hast du schon einen Plan, wie deine Work-Life-Balance dann aussehen wird oder was du dann machen möchtest?
Ja, da habe ich mir tatsächlich Gedanken drüber gemacht, weil ich zu dem Thema ein Coaching gemacht habe. Wenn ich da mal ausführlicher drüber sprechen soll, dann lasst uns das gerne wissen. Also ich habe mir ein bisschen Unterstützung. Sag ich dir schon. Da habe ich mir ein bisschen Unterstützung geholt und ich kann vielleicht ein bisschen erzählen, wie wir darüber gesprochen haben und wie wir das Thema angegangen sind und was mir da geholfen hat. Ich habe zum einen, das kann ich vielleicht vorausschicken, bewusst entschieden, dass ich aktuell nicht Vollzeit arbeiten möchte. Das ist natürlich auch wieder eine Sache, die man sich nicht immer aussuchen kann. Gerade in der aktuellen Zeit mit irgendwie sehr hohen Lebenshaltungskosten und so. Für unser Familienmodell funktioniert es gerade. Und für mich war es einfach eine bewusste Entscheidung, dass ich mir quasi die Zeit angeschaut habe, die ich in der Woche zur Verfügung habe und gesagt habe, ich möchte nur 60% davon in eine Erwerbsarbeit investieren. Das heißt, übersetzt, dass ich an 3 Tagen in der Woche voll arbeite und 2 Tage keiner Erwerbsarbeit nachgehe. So ist der aktuelle Plan. Und dass ich diese beiden Tage dann zum einen dafür habe, alles, also nicht alles, aber viele Dinge zu machen, die mit Care-Arbeit zu tun haben. Natürlich auch in Aufteilung und Besprechung mit meinem Mann. Das wird dann nach wie vor so sein, dass wir versuchen, uns aufzuteilen. Und dass ich dann auch noch Zeit dafür habe, um ja eigenen Interessen, Projekten und so weiter nachzugehen, wie zum Beispiel unser Podcast hier. Also das ist quasi der erste Schritt gewesen, das irgendwie besser miteinander zu verbinden, dass ich nicht mehr automatisch gesagt habe, ja, ich arbeite Vollzeit. Und der zweite Schritt war dann quasi zu überlegen, wie war das denn in meinem alten Job und was hat da vielleicht nicht so gut funktioniert und was will ich im neuen Job dann anders machen? Und da haben wir mit einer Methode gearbeitet, die ich echt empfehlen kann, weil die das nochmal sehr verdeutlicht. Ihr malt euch ein Wasserglas auf und schaut quasi, welche Bereiche habt ihr den Tag über. Also das Wasserglas symbolisiert einen Tag. Und dann füllt ihr das so nach und nach. Also ihr überlegt quasi, wie viele Stunden Erwerbsarbeit fließen da rein, wie viele Stunden Care-Arbeit fließen da rein. Und dann habe ich in meinem Fall sehr schnell gesehen, dass das in der Vergangenheit nicht so gut aussah. Da war einfach sehr, sehr viel Zeit für Erwerbsarbeit und für Care-Arbeit, aber so gut wie keine Zeit für mich. Und dann haben wir quasi versucht, das Glas zu füllen, wie das in einer idealen Welt am besten gefüllt sein sollte, um mal so einen Anhaltspunkt zu haben, wo ich denn hin möchte. Also wie so ein idealer Arbeitstag dann für mich aussieht, der sich eben, ja, der sich auch so ein bisschen nach meinen Bedürfnissen richtet, ne? Und der nicht nur so aussieht, okay, ich muss Arbeit machen und mache irgendwie abends noch 3 Calls und bin irgendwie ständig verfügbar und muss nebenher versuchen, mein Privatleben drumherum zu organisieren, sondern dass ich mir das für die Zukunft anders wünsche. Und das fand ich so eine ganz gute Methode, das miteinander zu vergleichen und so einen Ansatzpunkt zu haben, wie man dann diese Work-Life-Balance oder Life-Balance umsetzen kann.
Jetzt hast du selbst schon korrigiert und hast gesagt, es ist eine Life-Balance. Würdest du sagen, es ist eher eine Balance oder es ist eher ein Ineinander-Verweben, also quasi dann doch eher das Blending-Modell, was du zukünftig fährst?
Wahrscheinlich eher das Blending-Modell, aber mit klaren Grenzen. das ist so ein Learning, was ich nächstes Jahr umsetzen möchte. Also Blending, weil die Tage dann, an denen ich im Job bin und Erwerbsarbeite, auch so aussehen werden, dass ich natürlich in der Zeit arbeiten kann, in der mein Sohn in der Kita ist, aber dass ich dann quasi eine freie Zeit habe, in der ich ihn abhole, wo wir was spielen können, wo wir auf den Spielplatz gehen können. Und dann, wenn das so ein Tag ist, wo mein Mann und ich uns dann so aufteilen, da haben wir nämlich auch schon drüber gesprochen, es wird auch Tage geben, wo wir uns anders aufteilen, deswegen sieht nicht jeder Tag gleich aus, aber dass er ihn dann quasi wieder übernimmt und dann an so einem Tag zum Beispiel dafür zuständig ist, ihn ins Bett zu bringen und dass ich dann nochmal Zeit habe, mich an den Laptop zu setzen, aber dann auch wirklich nur für die Zeit, die ich tagsüber nicht gearbeitet habe. Also wenn ich so als Beispiel, ich habe 6,5 Stunden gearbeitet, dann fehlen 1,5 Stunden, um die 8 Stunden gearbeitet zu haben, die vertraglich festgehalten sind. Und dass ich dann wirklich nur diese 1,5 Stunden mache. Und natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt immer Phasen, in denen viel zu tun ist, in denen man vielleicht nochmal eine Absprache treffen muss und so. Da will ich auch überhaupt nicht unflexibel sein oder mich dagegen sperren. Aber ich möchte gleichzeitig verhindern, dass sich das nicht wieder so einschleicht, dass ich so ständig verfügbar bin und dann diese Zeiten einreiße und ja, weit über das gehe, was eigentlich vereinbart ist.
Hast du trotz allem Angst, dass du diese Balance, dieses, ja, die Zeit für dich verlieren wirst?
Ja, ich glaube schon, weil ja dieses Verhalten und dieses Arbeitsleben über Jahre hinweg und in mehreren Jobs, die ich bisher gemacht habe, so antrainiert ist, ne? Weil wir halt einfach, wir sind ja beide, wir sind Perfektionistinnen, wir sind People-Pleaser, wir sind sehr, sehr hohe Ansprüche an uns. Und dann tendiert man erst recht dazu, alles zu geben und nicht nur die 100%, sondern die 120, 130%. Und wenn man das über Jahre hinweg so gemacht hat, dann ist es natürlich total schwer, da so eine Grenze zu ziehen. Also ich beobachte das auch an mir selbst, dass mit Sicherheit so Momente kommen werden im Januar, dass ich mir denke, ja, aber du hast den neuen Job jetzt angefangen und jetzt musst du denen ja erst recht beweisen, dass du super gut bist und dass du super viel machen kannst. Und das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, da sich selbst so ein bisschen treu zu bleiben und halt zu sagen, ja, ich gebe 100% und ich strenge mich an und ich versuche hier mein Bestes zu geben. Gleichzeitig ist aber niemandem geholfen, auch meinem Arbeitgeber nicht, wenn ich dann meine Grenzen alle fallen lasse und dann irgendwann nicht mehr so, ja, leistungsfähig bin, weil es alles zu viel geworden ist.
Was ich dabei total krass finde, also ich gebe dir zu 100% recht, was ich total krass finde, ist, dass wir eigentlich in der Zeit sind, wo irgendwie klar ist, man muss Leben und Arbeit verbinden können, wo irgendwie klar ist, dass man Arbeitnehmern mehr bieten muss als ausschließlich Geld, dass das auch irgendwie alleine keinen glücklich macht oder die allerwenigsten glücklich macht, dass ich trotzdem das Gefühl habe, viele Arbeitgeber gehen da wieder von weg, fast von diesem Modell. Die haben das irgendwie angefangen und stellen das jetzt wieder in Frage. Also ich habe es jetzt gerade aus dem Bekanntenkreis gehört, dass ein gar nicht so kleiner Arbeitgeber über die besten Zahlen als einziger in der Branche gegen den Wind an fährt, sozusagen anläuft und tatsächlich super Zahlen gemacht hat, erfolgreich war, aber jetzt die Homeoffice-Regel wieder strenger gestaltet, wo ich mich frage, warum? Also mit welcher Begründung, wenn man doch erfolgreich ist, das an Zahlen belegen kann, warum gönnt man in Anführungsstrichen seinen Arbeitnehmern diese Flexibilität nicht? Zum Teil sind diese Arbeitnehmer sogar quasi mit der Homeoffice-Regelung als Benefit eingestellt worden. Und es gibt ja überhaupt gar keinen Anlass dazu, bei guten Zahlen das zu verändern. Also ich verstehe das, wenn man als Arbeitgeber aus Panik bei schlechten Zahlen sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas ändern und wir steigern die Produktivität dadurch, dass die Leute wieder reinkommen. Aber erstens ist Studien belegen, dass das gar nicht unbedingt sinnvoll ist und dass sogar Work-Life-Blending in Anführungsstrichen die Produktivität erhöhen kann. Und zweitens, ja, wenn es halt eben gar keinen Anlass gibt, fragt man sich halt schon, warum? Also wenn es keinen wirtschaftlichen Anlass gibt, ne, dann fragt man sich schon, warum muss man jetzt seinen Arbeitnehmern eine Funktion, einen Benefit wieder wegnehmen? Und ich glaube, da sind wir uns irgendwie doch alle einig, dass Homeoffice eben schon auch mal ein Benefit ist, weil man halt dann doch nicht morgens früh schon stiefstarts im Büro stehen muss, sondern auch mal in Jogginghose vorm Laptop sitzen kann. Und mir persönlich, und ich glaube, dass es vielen so geht, verleiht das einfach auch ein bisschen Gemütlichkeit. Ich bin definitiv produktiver zu Hause und solche Dinge. Also das sind, das sind Entwicklungen, die ich irgendwie auch nicht so richtig verstehe und wo ich schon denke, es wäre doch cool, wenn wir es irgendwie schaffen, dass Arbeitgeber das auch wichtig finden. Aber leider, und da glaube ich, müssen wir das schon irgendwie auch einbinden, ist das ja manchmal gar nicht so einfach, diese Work-Life-Balance hinzubekommen, wenn der Arbeitgeber so gar nicht mitzieht.
Ja, total. Also ich habe in der Vergangenheit auch für unterschiedliche Unternehmen gearbeitet, die das ganz unterschiedlich für sich ausgelegt haben und auch unterschiedliche Regelungen innerhalb des Unternehmens hatten. Und also ich kann das nur befürworten oder unterstreichen, was du gesagt hast, dass es einfach so viele Vorteile gibt, wenn man den Leuten die Flexibilität lässt Und also allein die Tatsache, dass man sich in einer Großstadt wie Berlin dann den Arbeitsweg sparen kann, das macht ja schon total viel aus, dass man nicht 2,5 Stunden pro Tag, wenn man beide Wege zusammenrechnet, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Auto verbringt, um den Arbeitsplatz zu erreichen, macht schon einen riesen Unterschied im Familienalltag.
Absolut.
Ja, und ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich hatte das Glück, dass ich jetzt die letzten Jahre immer in Unternehmen gearbeitet habe, wo es Homeoffice-Regelungen gab. Einmal mit voller Flexibilität und einmal mit eher, ja, klaren Regeln. Also, dass man dann zum Beispiel so ein Modell hatte mit 2 Tage in der Woche ist Homeoffice in Ordnung. An 3 Tagen soll man bitte ins Büro kommen. Aber ich kann auch nicht nachvollziehen, wie man da, ja, irgendwie das komplett verbieten kann, ne? Und dann den Leuten wirklich sämtliche Flexibilität nimmt. Und man schränkt sich ja auch total ein, was Neueinstellungen angeht. Also wenn man immer sagt, die Leute müssen genau an dem Ort wohnen, wo dann auch der Standort und das Büro ist, dann kann man ja gar nicht in einem weiteren, größeren Radius nach guten, qualifizierten Leuten suchen, sondern schränkt sich da auch total ein. Mhm. Also ich glaube, das ist auf so vielen Ebenen ein Nachteil, da wieder so einen Rückschritt zu machen.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir vielleicht nochmal so ein paar Tipps geben können, basierend auf der Work-Life-Balance. Wir waren jetzt sehr im arbeitskritischen Thema drin. Ich meine, du hast es ja auch gesagt, wir haben beide das Glück, dass wir Arbeitgeber haben, die das sehr flexibel gestalten, die sich sehr dafür einsetzen, dass ihre Arbeitnehmer mit einem guten Gefühl arbeiten, gerne arbeiten, das mit ihren Privataktivitäten gut verbinden können, wo Gespräche möglich sind, um was abzusprechen. Ja, und das hat natürlich nicht jeder. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es total hilft, sich klarzumachen, was kann ich besser? Also kann ich besser sagen, ich trenne Arbeit und Privates wirklich strikt. Also wenn ich den Laptop ausmache, ist er aus, dann bin ich nicht mehr erreichbar, dann passt es überhaupt nicht mehr rein. Oder bin ich halt dieser Typ, der sagt, okay, ich habe auch kein Problem damit, beim Arbeiten mal oder beim Einkaufen mal ein Arbeitstelefonat zu führen. Ist für mich nicht so dramatisch. Dafür habe ich ja an anderer Stelle auch andere Möglichkeiten und kann halt mal eher Schluss machen oder kann mal eine längere Mittagspause einrichten. Ich muss nicht immer pünktlich da sein. Am Ende sind alle zufrieden. Hauptsache, ich erfülle meine Ziele und ich kann mich flexibler einteilen. Also ich glaube, sich das vorab klar zu machen, hilft irgendwie total. Also da sich klar zu machen, ja, welcher Typ bin ich eigentlich? Was stresst mich mehr? Ich glaube, gerade für Eltern ist aber in dem Fall wichtig, sich immer klar zu machen, dass man halt nicht nur Erwerbsarbeit hat, sondern auch noch andere Arbeit und dass es super ist, wenn sich das alles schön miteinander verbinden lässt, aber dass es eben nicht zu kurz kommen darf, dass man selbst auch wieder Batterien auflädt, denn auch wenn uns das schwerfällt, ist es halt am Ende doch so, dass man dann am besten für seine Kinder sorgen kann, wenn man selbst auch gut versorgt ist. Und ja, das lerne ich auch und lernen wir irgendwie auch, dass das wichtig ist für einen selbst. Genau, ja, dann haben wir so viel schon über Planung gesprochen und auch hier ist es leider, kommen wir um das Thema leider nicht drum rum, also wenn ihr keinen Bock auf Planung habt, müsst ihr da leider, fürchte ich, trotzdem durch, denn eins ist klar, Planung hilft in dem Fall absolut. Also wenn ihr euch aufschreibt, wofür müsst ihr eure Zeit verwenden und wofür möchtet ihr eure Zeit verwenden und insbesondere eben auch schöne, positive Dinge und eure eigene Zeit für euch selbst einplant, dann habt ihr sie zum einen quasi schon sicher und zum anderen macht ihr euch eben auch klar, Katharina hat das eben so schön gesagt mit dem Wasserglas, macht ihr euch halt auch klar, wie viel Kapazitäten habe ich denn überhaupt und wie viel brauche ich, um diese Kapazitäten jeden Tag abrufen zu können. Und auch wenn es noch so schwer ist, es braucht dann kein schlechtes Gewissen, denn es ist total in Ordnung, Zeit für sich selbst zu haben und es ist total wichtig, dass man die hat und dass man das wieder ausgleicht. Und ja, sucht euch Möglichkeiten, das zu tun, sucht euch Möglichkeiten, ein bisschen durchzuatmen, gerade wenn ihr kein Dorf habt, was euch unterstützt. Irgendwo braucht es, glaube ich, diese Auszeiten. Und ich glaube, das hilft total, wenn man sich da trotz allem irgendwie ein Netzwerk baut, sei es mit befreundeten Eltern, die eben auch Kinder haben, oder Leihomas sozusagen, Nachbarn, wie auch immer. Ja, wo man eben einen guten Ausgleich hat oder indem man eben eine tolle Kita hat und vielleicht die Zeit auch ab und an mal einen Urlaubstag nimmt, der dann nicht für den Familienurlaub drauf geht, sondern dafür, dass man selbst mal ein kleines Urlaubsfeeling sozusagen hat. Und wenn es nur ist, dass man den ganzen Tag mal einfach zu Hause ist und nichts tut. So, ich glaube, das darf man eben auch mal machen und es ist wichtig auch, dass man es mal macht. Genau, und last but not least habe ich diese Woche ein kurzes Video gesehen. Das war ein Interview mit Billie Eilish, wer sie nicht kennt, eine sehr berühmte, sehr erfolgreiche Musikerin, junge Frau, die mit vielen Dingen auch konfrontiert ist und die gefragt wurde, wie sie quasi mit dem ganzen Druck von außen umgeht und wie sie mit ihrem super vollen Terminplan umgeht und so weiter. Und sie hat sowas gesagt, ich habe es leider nicht wiedergefunden, das Video, das Konkrete. Aber sie hat sowas gesagt und ich zitiere sie jetzt sehr frei: Irgendwann bin ich tot und irgendwann sind alle tot. Und so absurd das klingt, das hilft mir. Und ich fand es irgendwie ein total spannendes Zitat, weil das ist ja so eine moderne Carpe Diem-Form irgendwie. Also quasi, man kann den Tag heute nutzen, weil irgendwann ist man tot. Aber so ein bisschen rumgedreht, eher so ist es auch okay, wenn man das halt mal alles nicht schafft, weil im Tod interessiert das keinen mehr. Und da ist es halt nicht so wichtig, ob der, weiß ich nicht, Mülleimer im Badezimmer immer dann geleert ist, frisch, wenn Gäste gerade kommen, die dann natürlich nicht sehen sollen, dass man selbst auch mal Müll in den Badezimmermülleimer schmeißt. Dass das halt alles nicht so eine große Rolle spielt, wie man dem manchmal vielleicht zuweist, weil natürlich ist es nicht so, dass die Gäste in den Mülleimer schauen und als erstes denken, wie, die haben gar nicht den Müllbeutel neu da reingemacht, wenn ich jetzt zu Besuch bin. Also ist mir jedenfalls noch nie so gegangen, dass ich das irgendwo anders gedacht hätte. Und ich fand es irgendwie total spannend, aus dem Blickwinkel rauszudenken, dass wir dann doch irgendwie alle gleich sind und am Ende manche Dinge vielleicht nicht so wichtig sind wie andere, nämlich irgendwie Zeit, Erlebnisse, Momente, Erinnerungen zu schaffen. Und ja, wenn man irgendwie so eine ganze Liste von Dingen hat, Job, Kinder, Partner, Partnerin, eigene Hobbys, Haushalt, Freunde, Eltern, entfernte Verwandte, was auch immer, um die man sich kümmern muss, dass man dann selbst oft eben auf der Strecke bleibt. Und ich finde, es ist total okay, wenn man halt da auch mal was anderes auf der Strecke bleiben lässt. Klar, das sind bei uns Eltern am seltensten die Kinder. Aber wenn halt mal ein Tag beim Job nicht 120% sind, dann reißt der Arbeitgeber einem nicht gleich den Kopf ab, weil irgendwie das normal ist. Wenn man sich mal bei Freunden 3-4 Tage nicht meldet, weil man es einfach nicht schafft, oder da mal für eine ganze Weile nicht so engagiert ist, dann behaupte ich, gute Freunde können das verschmerzen und wissen, warum man sich nicht meldet. Und anschließend sind sie auch wieder für einen da trotzdem. Ja, und auch wenn es uns noch so schwer fällt, und ich sage das ja hier auch immer wieder, dass es eindeutig ein Problem ist, womit ich kämpfe, auch Haushalt darf mal liegen bleiben, wenn andere Dinge eben größere Priorität haben. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen daran erinnert, dann schafft man es vielleicht, das Ganze unter einen Hut zu bringen.
Ja, finde ich eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Ich glaube, Wir funktionieren ja auch alle unterschiedlich, ne? Was uns irgendwie so im Alltag motiviert, und finde das Zitat auch total spannend. Ich glaube, mit mir resoniert das nicht so sehr, weil Tod für mich halt immer sofort was Negatives hat. Also an sich finde ich das total, total spannend, wie sie da so denkt und wie sie dann so aufs Leben blickt. Aber vielleicht für alle, denen es da ähnlich geht wie mir, mir hilft es dann total oft zu überlegen, an welche Dinge will ich mich denn erinnern können, wenn ich irgendwie 80 bin und so auf die letzten Jahrzehnte zurückblicke oder was möchte ich für mein Kind, woran soll er sich irgendwie erinnern? Und ganz ehrlich, das sind auch bei mir nicht die Erinnerungen, dass ich in einem total sauberen, durchorganisierten Haushalt groß geworden bin, sondern das sind halt die gemeinsamen Momente, die wir irgendwie hatten und weiß ich nicht, coole Ausflüge oder Reisen oder ja, dass man einfach Aufmerksamkeit bekommen hat und Zeit gemeinsam miteinander verbracht hat. Und in der Regel sind es dann eben nicht diese Dinge, die für uns im Alltag dann so einen hohen Stellenwert haben. Das sind am Ende dann gar nicht die Dinge, die ja, die dann so wahnsinnig wichtig sind. Und ich habe für mich auch herausgefunden, dass es auch nicht unbedingt der Job ist. Also, dass mir dann da tatsächlich auch andere Dinge wichtiger sind. Natürlich muss das auch irgendwie für mich eine sinnstiftende Arbeit sein und ich muss da auch einen gewissen Teil meiner Erfüllung durchbekommen. Aber eben auch in Kombination mit den Dingen, die mich noch so ausmachen und die mich daneben noch so interessieren. Und wenn man da Zeit für hat, dann ist es vielleicht auch ein Tipp, sich regelmäßig einfach Zeit zu nehmen, sich so rauszuzoomen und sich zu überlegen, hey, zahlt es eigentlich gerade darauf ein, dass ich in ein paar Jahrzehnten schöne Erinnerungen habe? Oder zahlt es gerade nur darauf ein, dass ich ja, im Alltag jetzt denke, boah, es ist aber total wichtig, dass ich jetzt die Abstellkammer neu organisiere?
Ich musste gerade total an unseren Deutsch-LK denken. Das hilft jetzt da draußen niemandem. Aber ich muss mal ganz kurz den Streber raushängen lassen und sagen, das ist tatsächlich, glaube ich, ja so früher diese, ich weiß gar nicht, ist es Barock gewesen oder später? Oh Gott, jetzt ist es doch nicht so streberhaft, wie ich dachte. aber du bist eher der Carpe Diem-Mensch, also der Mensch, der sagt, nutze den Tag. Und Billie Eilish ist eher Memento Mori, gedenke deines baldigen Todes. Also quasi, wenn du weißt, dass du bald stirbst, dass du irgendwann stirbst, dann machst du auch was aus deinem Leben. Und ich glaube, beides läuft aber ja in eine ähnliche Richtung letztendlich. Wie man das für sich drehen will, ob man sagt, hey, jeden Tag, den ich da bin, nutze ich auch oder viele Tage auch da. Ne? Man muss auch nicht jeden Tag nutzen und hat trotzdem ein schönes Leben oder kann trotzdem ein schönes Leben haben. Ich glaube, egal aus welcher Perspektive man heraus das sieht, letztendlich kommt man ja, glaube ich, an denselben Punkt, nämlich zu sagen, bestimmte Dinge haben halt eine größere Priorität oder sollten eine viel größere Priorität für unser Leben haben. Und bestimmte Dinge sind eben die, die uns wirklich zu dem machen, was wir sind und die da bleiben. Und das muss halt nicht Arbeit sein, sondern das muss eine Life-Balance sein, um da den Full-Circle-Moment zu haben. genau, also ich glaube, das ist ein gutes Stichwort zu sagen, irgendwie muss es uns gelingen, eine Life-Balance zu schaffen, in der Arbeit eben ein Teil unseres Lebens ist, aber nicht nur und der nicht mindestens mal quasi die Hälfte dieses Projekts einnimmt, weil man halt Work und Life hat, sondern man hat halt ein Leben und da ist Arbeit ein Teil davon und es gibt wichtigere Dinge.
Ja, Mic drop.
Genau, so an der Stelle können wir uns jetzt fast quasi verabschieden in die Realität wieder sozusagen. Wir stehen beide an dem Punkt, wenn ihr das hört, kurz davor wieder aus der Urlaubspause zurückzukehren. Du bist ja schon wieder ein bisschen länger da und kannst uns dann vom Start in den neuen Job berichten und. Und wir erzählen euch auf jeden Fall jede Menge über die Urlaube. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, wieder ganz aktualitätsgetrieben mit euch zu sprechen und freuen uns ganz doll drauf, dass ihr hoffentlich den einen oder anderen Vorschlag habt, worüber wir uns die nächsten Wochen so unterhalten werden.
Genau, ihr Lieben, lasst uns gerne Feedback da, schreibt uns eine Mail oder folgt uns auf Instagram, da findet ihr uns auch unter kein Dorf. Und dann freue ich mich auf nächste Woche.
Genau, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.